Ist die Angst junger Menschen vor Altersarmut deiner Meinung nach berechtigt?
Nee. Völlig unberechtigt. Dieses logische Denken, makroökonomisch zu denken, wäre, glaube ich, wichtiger als, keine Ahnung, mit 17 oder 15 schon zu erfahren, was ein ETF ist. Was weiß Friedrich Merz, ich wusste ja scheinbar mit 60 noch nicht mal. Ich glaube, eine große gesetzliche Krankenkasse oder meinetwegen auch 3 oder 5 wären effizienter als 93 Einzelne, die gegenseitig sich Konkurrenz machen und alle Marketing-Fuzzis da bezahlen und anstellen und dafür Kohle ausgeben.
Wenn man eine absolute Mehrheit hat, dann kann man sich auch
dafür machen. Das würden wir die absolute Mehrheit.
Ich will ja nur die Chance.
Die absolute Mehrheit ist immer die Hälfte.
Also ich möchte die totale absolute Mehrheit.
Das war sich jetzt.
Es gibt eine absolute Mehrheit. Ja, moin, schön, dass ihr da seid. Hier ist Jan Schippmann mit absolute Mehrheit und einem Gast, der ein YouTube-Reaction-Video nach dem anderen rausballert und bei dem ich mir nicht ganz sicher bin, ob der überhaupt mal schläft. Maurice Höfgen ist Ökonom, kennt sich also mit Geld aus und neben seinen YouTube-Videos schreibt er noch Bücher und hält Vorträge über Finanz- und Wirtschaftsthemen. Und das ziemlich anders, als man sonst in der Branche gewohnt ist. Spannender Typ, wir gehen rein. Herzlich willkommen, Maurice Höfgen.
Hi, freut mich hier zu sein.
Schön, dass du da bist. Ich habe ja mit YouTube so ein bisschen Erfahrung durch die da oben. Aber holy fuck, was hast du da bitte für ein Pensum? Also so 3 bis 4 Videos die Woche sind bei dir ja keine Seltenheit. Wie viel Zeit ballerst du da rein?
Ja, geht viel Zeit rein, ehrlicherweise. Sind 3 Videos pro Woche. Selten fällt eins aus, da muss ich schon krank sein. Von nix gehört nix, sagt man bei mir in Mönchengladbach.
Machst du das alleine?
Ja, ich habe jemanden, der die Videos schneidet, also da auf jeden Fall Support. Das kann ich auch nicht so gut, aber ich meine, wenn nur der Mann ist, dann schneide ich auch schon mal selber. Aber ansonsten, nee, habe ich Videoschnitt und Editing, habe ich jemanden für.
Du hast hier als Ökonom einen Namen gemacht, und zwar als politisch linksstehender Ökonom. Und ich sag mal, das ist jetzt nicht unbedingt die Regel. Warum bist du ausgerechnet beim Thema Finanzen und Wirtschaft gelandet?
Weil also alles, was wirtschafts- und finanzpolitisch entschieden wird, sehr großen Einfluss darauf hat, wie gerecht es in dem Land zugeht. Und ich würde gerne, dass es gerechter zugeht. Weniger Armut zum Beispiel, mehr Aufstiegschancen, all das. Und ich glaube, dass Wirtschaft und Geld dazu halt ein großer Hebel ist.
Verstehen Linke generell zu wenig von Wirtschaft?
Ich glaube, ich würde es andersrum formulieren. Sie interessieren sich vielleicht zu wenig dafür, was für pragmatische kleine Verbesserungen es gibt und sind mehr in Systemkritik, Kapitalismus ja oder nein verhaftet. Und das will ich überkommen.
Also mehr in die pragmatische Richtung?
Ja.
Immer wenn du irgendwo auftauchst, sei es bei die da oben zum Beispiel oder sonst wo, kommen Kommentare, da, der ist doch bei den Linken. Mhm. Was ist da dran?
Nichts mehr. Also ich war mal Parteimitglied, bin seit 2022 nicht mehr. Ich habe für einen linken Bundestagsabgeordneten gearbeitet, aber jetzt mit Ende der letzten Legislaturperiode nicht mehr und mache nur noch selbstständig mein YouTube-Newsletter-Autor-Kolumnisten-Dasein. Ich hatte auch nie ein Parteiamt für die Linke, habe also nie für die gesprochen und deswegen, ja, also spätestens jetzt eine klare Trennung zwischen Die Linke und Maurice Höfgen.
Hast du dich da von der Partei entfremdet oder ist das alles im Guten passiert für dich?
Ich war gar nicht ewig Parteimitglied vorher. Ich bin als Parteiloser damals quasi von der Uni in den Bundestag gekommen. Damals noch bei Fabio De Masi, als er für die Linken Finanzpolitik gemacht hat, weil ich in den Politikbetrieb reinschnuppern wollte. Mhm. Und bin erst danach, Ende 2020 oder so, in die Partei eingetreten. Also ich hatte 1,5 Jahre Parteimitgliedschaft. Da will ich jetzt nicht für mich sagen, dass ich mich irgendwie entfremdet oder sonst was habe, sondern das war eine kurze Stippvisite, kann man glaube ich sagen. Auch wenn ich natürlich viele inhaltliche Überschneidungen mit denen habe, wenn es zum Beispiel um mehr Gerechtigkeit, weniger Kinderarmut, all das geht. Ja.
Aber ist dir das wichtig, dass du, ich sag mal, parteiübergreifend wahrgenommen wirst? Also, dass du jetzt nicht unbedingt als jemand sprichst, der für Parteiinhalte steht?
Ja, und das war tatsächlich auch vorher so, weil das, was ich selbst gemacht, gesagt, an Gedanken entwickelt habe, immer unabhängig davon war, was hat die Linke für ein Parteiprogramm oder was fordert die Linke im Wahlkampf. Ich habe auch viele Sachen der Linken kritisiert. Es definitiv kein 100%iger Match. Und deswegen, ja, ist mir diese Eigenständigkeit und Unabhängigkeit sehr wichtig.
Dann würde ich mal sagen, gehen wir in die Inhalte rein.
Gerne.
Das hier hast du uns mitgebracht.
Wenn man das Gefühl hat, dass der eigene Job sinnlos ist und der Gesellschaft nichts bringt, dann hängt man vielleicht in einem sogenannten Bullshit-Job. Diese Jobs werden oft gut bezahlt, haben aber einen sehr geringen Nutzen. Wieso gibt es solche Jobs überhaupt? Was macht das mit den Menschen, die sie ausüben? Und können wir uns solche Jobs in Zeiten von Fachkräftemangel überhaupt noch leisten?
Deine mitgebrachte Maßnahme klingt erstmal ziemlich derbe. Bullshit-Jobs abschaffen. Aber jetzt fragen sich sicher alle, was ist ein Bullshit-Job? Gib gerne mal Beispiele.
Also die Idee kommt ursprünglich und der Name von David Graeber, Gott hab ihn selig, er ist nicht mehr unter uns. Und damit waren gemeint, also ganz klassisch Jobs, sogar in der Privatwirtschaft, wie ein Sekretärsjob zum Beispiel, die keinen wirklichen, ich sag mal, Mehrwert im Sinne von mehr Produktion oder sonst was liefern, sondern ja, da sind, weil das grundsätzliche Geschäft so gut läuft, dass man sich halt solche Tätigkeiten dazu leisten kann. Für mich ist Bullshit-Job generell eher die Definition, bringt das einer Gesellschaft mehr Wohlstand, ja oder nein? Also, wenn ich ein Beispiel machen darf, wenn jemand in der Finanzbranche arbeitet, dann macht er da sicherlich einen hochkomplexen Job. Wenn es aber nur darum geht, irgendwelche riskanten Derivateprodukte, die nur für Spekulationszwecke missbraucht werden, irgendwie aufzusetzen oder zu handeln, dann wäre, glaube ich, der Grips des oder derjenigen besser anderswo eingebracht als da. Oder wenn wir, ich weiß nicht, Sportwetten oder sowas, ja, wenn Leute da arbeiten und sowas konzipieren, das bringt uns als Gesellschaft nicht sonderlich weiter und das ist für mich ein Bullshit-Job. Ebenso wie unnötige Arbeit im Sinne von, in meiner Idealwelt wäre der ÖPNV, Bus- und Bahnfahren, Ticket- und kostenfrei, dann gibt's niemanden, der das kontrollieren muss. Unsere Gesellschaft wird nicht reicher dadurch, dass wir uns gegenseitig Tickets kontrollieren.
Hast du schon mal einen Bullshit-Job gemacht?
Ja, nach meiner Definition ja, nach David Graebers Definition glaube ich nein. Ich habe als Unternehmensberater gearbeitet, 1,5 Jahre. Und betriebswirtschaftlich bringt das natürlich der Firma, die ich berate, etwas, wenn die danach zum Beispiel Güter günstiger einkauft. So, dann sparen die im Einkauf, dann sind die profitabler, gut für die. Wenn man mal rauszoomt, volkswirtschaftlich ist ja das, was das Unternehmen, was ich berate, dann günstiger einkauft, also mehr hat, ein Nachteil für das Unternehmen, was dann halt günstiger verkauft, also weniger hat. Gesamtgesellschaftlich also ein Nullsummenspiel, was das eine Unternehmen spart, verdient das andere Unternehmen weniger. Und tatsächlich war das so eine Einsicht von mir, dass ich gedacht habe, okay, ich will eigentlich nicht länger BWL machen, sondern dann VWL. Nicht, wie funktioniert ein Unternehmen, wie kann man das eine Unternehmen optimieren, sondern wie kann man quasi alle Unternehmen in einer Volkswirtschaft für die Gesellschaft ja natürlich auch dann optimieren.
Also das System quasi. Ich glaube, jeder kennt dieses Gefühl, this meeting could have been an email. So, ich glaube, jeder hat mal gedacht, oh, das ist jetzt hier irgendwie Bullshit. Ja. Aber kann man im Großen und Ganzen sagen, du misst den Wert eines Jobs am Gemeinwohl für die Gesellschaft?
Nicht überall. Also mir geht es auch gar nicht um die einzelne Person, um den einzelnen Job, sondern wenn ich volkswirtschaftlich darauf gucke, was bringt uns als Gesellschaft etwas. Und das muss nicht unbedingt Gemeinwohl sein, weil ein Friseur, der gute Haarschnitte macht, so, das bringt natürlich nicht unbedingt was für das Gemeinwohl, sondern nur für die einzelne Person, die dann mit einer coolen Frisur aus dem Laden kommt. So fair enough. Sondern eher gesamtgesellschaftlich, irgendwie welche Bereiche machen uns den Einzelnen oder uns als Gesamtgesellschaft reicher. Und welche nicht?
Es gibt ja immer wieder Erhebungen und spannend ist, dass insbesondere Leute aus dem Finanzwesen ihren Job im Durchschnitt als nutzloser und wenig hilfreich für andere ansehen. Was sagst du als Ökonom dazu?
Ja, ist ein Treffer. Also zumindest, wenn es darum geht, was ich eben zum Beispiel gesagt habe, also wenn mit komplexen Derivaten spekuliert wird darauf, ob eine Währung in den nächsten 15 Minuten einen Schnuff nach oben oder einen Schnuff nach unten geht. So, das ist für Volkswirtschaften, für alle, die Handel treiben, die alle also in dieser Währung hängen, egal. Da geht es nur darum, dass halt Leute da drauf oder dafür und dagegen wetten und untereinander Geld verdienen wollen. Das ist so ein bisschen wie Pokern, Roulette, was auch immer, ja. Nur, dass das halt, wenn das übertrieben wird, und das haben wir leider, dann negative Konsequenzen für andere hat. In der Finanzbranche gibt es aber auch wichtige Jobs, also diejenigen, die entscheiden, ob eine Firma einen Kredit bekommt. Beispielsweise Bäcker Lutze will einen neuen Ofen anschaffen, um mehr Brötchen zu backen und die Bank, die dann prüft oder der oder die Mitarbeiter, Mitarbeiterin, ob den Bäcker Lutze wirklich genug Kunden hat, genug Aufträge hat und dann irgendwann den Kredit für den neuen Ofen zurückzahlen kann, weil er mehr Brötchen verkauft, das ist in der Finanzbranche ein guter und produktiver Job.
Wie wirken sich denn Bullshit-Jobs auf die Produktivität eines Landes aus?
Ja, die ziehen uns Produktivität, also sind typischerweise unproduktive Jobs. Also Menschen verrichten Arbeit, ohne dass es danach uns sonderlich besser geht, also ohne dass groß was geschaffen wurde. Ich habe noch ein anderes Beispiel, also es gibt sie auch beim Staat, nicht nur in der Privatwirtschaft. Also wenn dann von, ich weiß nicht, Oma Ernas Steuererklärung kontrolliert wird, ob die jetzt 7 Euro zurückbekommen kann oder nicht bei der Steuer. So, das ist was wir uns kneifen sollten. Und warum das vielleicht auch gerade so wichtig ist, wir sind eine alternde Gesellschaft. Bald, 2035, werden 18 Millionen Boomer den Arbeitsmarkt verlassen haben, aber nur 11 Millionen junge Nachkommen, macht eine Lücke von 7 Millionen Menschen. Und wenn wir dann weniger Erwerbstätige haben, die immer mehr Rentner durchfinanzieren müssen und noch die marode Infrastruktur wieder in Schuss bringen und auch noch das Klimaproblem lösen, dann sage ich, können wir uns diese Verschwendung von wertvoller Arbeitskraft eigentlich nicht leisten.
Das leuchtet mir ein. Von der anderen Seite gesehen, wenn man sagen würde, okay, da arbeitet jemand in einem Job und diese Menschen, ob das jetzt irgendwie ertragreich ist oder nicht, für die Gesellschaft zahlen ja erstmal Steuern. Und wenn gerade viele Bullshit-Jobs dann auch noch gut bezahlt sind, zahlen die auch noch relativ viele Steuern. Ist es dann nicht für den Staat nicht trotzdem irgendwie eine gute Sache, wenn diese Jobs existieren?
Ja, spannende Frage. Aus meiner Sicht nein, weil ich, also auf das Thema Geld und Steuern noch einen ganz anderen Blick habe. Also wir sollten Tätigkeiten nicht nur finanzieren oder durchziehen, weil es danach irgendwie Steuereinnahmen gibt, sondern die man daran messen, ob die uns weiterbringen. Also der Wohlstand eines Landes hängt ja daran, was wir aus unseren Talenten, aus unserer Arbeitskraft, aus unserer Zeit, aus unseren Rohstoffen machen. Und das maximiert man, indem man die Leute sinnvoll einsetzt und nicht, indem man jemanden Löcher buddeln lässt, die wieder zumachen lässt und dafür gut bezahlt.
Jetzt heißt der Podcast Absolute Mehrheit, auch wenn du kein Politiker bist. Was würdest du denn gerne, wenn du was ändern könntest, ändern in dem Bereich?
Also ich glaube, einerseits müssen wir gewisse Sachen verbieten. Mir fallen da so Sachen ein wie Sportwetten, mir fallen da so Sachen ein wie diese hochriskanten Derivate-Geschäfte, die nur quasi Finanzcasino dienen und nicht dem normalen Kredit für Bäcker Lutze. Mir fallen aber auch ganz viele Sachen ein, die der Staat sofort machen kann, die vielleicht ein bisschen unkontroverser sind. Also das Steuersystem zum Beispiel radikal vereinfachen, Bagatellsteuern abschaffen, Freibeträge anheben. Mir fallen aber auch so Sachen ein, wie, dass man zum Beispiel, wir haben 93 gesetzliche Krankenkassen, die alle miteinander im Wettbewerb stehen, aber eigentlich ist ja staatlich definiert, was jede davon zu zahlen und zu leisten hat. Also so Pseudo-Wettbewerb, die machen alle Marketing gegeneinander, damit man bei der einen ist und nicht bei der anderen. Aber im Grunde ist das kein echter Wettbewerb wie ein Bäcker gegen einen anderen Bäcker. Und ich glaube, eine große gesetzliche Krankenkasse oder meinetwegen auch 3 oder 5 wären effizienter als 93 Einzelne, die gegenseitig sich Konkurrenz machen und alle Marketing-Fuzzis da bezahlen und anstellen und dafür Kohle ausgeben. Das wäre deutlich effizienter. Ja, oder den ÖPNV kosten und Ticket frei machen. Also der Bus kommt und ich kann einfach einsteigen. Ich brauche die ganze Ticketkontrolle nicht, die ganze Ticketinfrastruktur nicht.
Und das kostet sau viel Kohle, das hat Robert Habeck mal gesagt irgendwie im Interview, das wir damals mal geführt haben. Ich glaube, ich habe sogar einen Milliardenbetrag im Kopf, kann das
ja
sein?
Safe.
Über die Jahre hinweg irgendwie.
Safe, was da alles hinterhängt. Also die Kontrolleure ist wahrscheinlich noch das Günstigste daran. Du hast ja Software-Ingenieure an diesen ganzen Automaten, die ganze IT dahinter. Also es ist unendlich viel. Und es schafft Hürden und auch Hürden in einer alternden Gesellschaft, wo also wir eigentlich Hürden abbauen wollen. Und wie viele ältere Menschen nutzen den ÖPNV nicht, weil sie zum Beispiel sagen, komm mit dem Handy nicht klar mit digitalen Tickets und sonst was. Ja, schaff es doch einfach ab. Ja. Oder als ich heute hier in Berlin angekommen bin und musste für diese 2 Stationen vom Berliner Bahnhof zum Hackischen Markt da mir in der App ein Ticket ziehen.
Hast du kein Deutschland-Ticket?
Alles unnötig. Nee, ich habe kein Deutschland-Ticket.
Das ist übrigens, ich bin ein großer Deutschland-Ticket-Ultra. Du hast eben gerade gesagt, Bagatellsteuern. Vielleicht kannst du da nochmal sagen, also ich habe witzigerweise 5 Minuten, bevor wir diese Sendung angefangen haben, durch Insta gescrollt und da hat die FDP Werbung gemacht, dass sie die Kaffeesteuer abschaffen wollen.
Ja, ist das kriegst du Applaus von mir.
Aber erklär mal, wo das Bullshit-Jobs abschaffen würde.
Also Bagatellsteuern sind Steuern, die kaum Einnahmen erzielen. Also bei der Kaffeesteuer ist es 1 Milliarde. Haben wir noch sowas wie eine Biersteuer, die bringt, glaube ich, 300 Millionen. Schaumweinsteuer, Alkopopsteuer. Naja, im Verhältnis schon wenig Geld dafür, dass also der Gesamtstaat, nicht nur der Bund, sondern Bund, Länder und Kommunen, ungefähr 1000 Milliarden haben. So, dann ist die Kaffeesteuer 1%. Dafür sind aber Mitarbeiter beim Zoll damit beschäftigt, die zu erheben. Und das ist verdammt kompliziert. Also Kaffeesteuer ist nicht nur quasi auf das Paket Kaffee, sondern wenn in Produkten wie Milch, Kaffee oder kaffeehaltigen Süßigkeiten eine gewisse Menge an Kaffee drin ist, so, dann würde das auch besteuert werden. Und naja, all diese ganzen Kleinigkeiten. Und die Kaffeesteuer, wie viele alte Steuern, wie die Schaumweinsteuer oder die Biersteuer oder eine Feuerschutzsteuer, die kommen aus der Vergangenheit und die hat man einfach immer so mitgeschleppert. Aber
die waren halt da.
Die waren halt da, so. Und irgendjemand wollte auch die Einnahmen, weil man nicht darauf verzichten wollte. Aber es ist halt ineffizient, so Mini-Steuern zu haben, so Klein-Klein-Steuern, die halt Aufwand bedeuten, aber also keinen richtigen Zweck erfüllen. Die Einnahmen sind klein, die Lenkungswirkung ist begrenzt. Kaffee war früher mal ein Luxusprodukt, aber ich meine, mittlerweile nicht mehr. Ich glaube, 170 Liter wird in Deutschland pro Kopf im Schnitt im Jahr getrunken.
Habe ich, also, glaube ich, heute schon getrunken.
Ja.
So müde, wie ich heute bin.
Ja, aber daran sieht man halt, das ist eigentlich ein Grundnahrungsmittel. Und mit der Kaffeesteuer macht man halt ein Grundnahrungsmittel teurer. Das teurer zu machen heißt, man grenzt Leute da aus. Das sind auf ein Kilo Bohnen sind das 4 Euro noch was. So, ist jetzt pro auf die Tasse gerechnet, nicht die Welt. Aber es ist 1 Milliarde, die man entlasten kann.
Oh, das muss erhoben werden. Ja. Müssten nicht in der Welt, wo Maurice Höfgen die absolute Mehrheit hat, sehr viele Leute umgeschult werden in andere Jobs?
Ja, aber das passiert ja sowieso. Muss auch unabhängig davon, ob ich bestimme, was in der Welt passiert oder nicht, weil wir so technologische Erneuerungen haben, weil wir Strukturwandel haben. Ich meine, früher war der Großteil der Menschen auf der Welt beschäftigt mit Ackerbau und sonst was. Mhm. So, und heute sind wir es nicht mehr. Und permanent müssen sich Menschen verändern und umschulen. Im Bereich Steuern ist es aber so, dass gerade die Finanzbehörden und die Finanzämter, die sind unglaublich von der Demografie betroffen. Also bei den Finanzämtern gehen in den nächsten 10 Jahren irgendwie 1/3 der Leute in Rente.
Ich kenne auch niemanden, der beim Finanzamt arbeitet. Also kennst du jemanden?
Ich kenne tatsächlich jemanden.
Okay,
ja.
Scheiße.
Aber will sagen, die sind, also die sind mit alten Leuten besetzt, die kurz vor der Rente stehen und die werden das nicht alles nachbesetzen können. Und dann lass doch die Aufgaben wegfallen lassen, sinnvollerweise, und die entlasten, statt um das Problem zu lösen, statt quasi von woanders aus der Wirtschaft dann mit womöglich höheren Löhnen und Beamten, Privilegien die Leute da abziehen, um dann wieder nur zu gucken, kriegt Bäcker Lutze jetzt 8 Euro von der Steuer wieder, ja oder nein.
Glaubst du, dass Digitalisierung und insbesondere AI dann vielleicht auch irgendwie vielleicht ein bisschen ein Schlüssel sein könnten, auch so ein paar Bullshit-Jobs loszuwerden?
Ja, ja, total. Ist generell so, also bei technischem Fortschritt, dass ich total dafür bin. Deswegen bin ich komplett gegen sowas wie eine Maschinensteuer oder eine Robotersteuer oder eine künstliche Intelligenzsteuer, weil das würde das ja nur verteuern. Andersrum müssen wir das sehen. Also lass lieber die menschliche Arbeitskraft verteuern, weil je teurer die menschliche Arbeitskraft, desto eher lohnt sich Technologie und desto eher ist auch der Anreiz dazu, menschliche Arbeitskraft produktiv einzusetzen und sie halt nicht zu verschwenden. Wenn menschliche Arbeitskraft billig ist wie Dreck, so, dann wird sie halt vergoldet. Und deswegen Löhne anheben. Ökonomen sagen, Löhne wirken als Produktivitätspeitsche. Also je höher die Löhne, desto eher, so teurer ist es halt, menschliche Arbeitskraft einzustellen, desto effizienter geht man damit um. So ist ein bisschen die Idee. Ja. Die FDP, frage ich mich überhaupt, warum die das nicht, ich meine, die haben das Finanzministerium gestellt, 3,5 Jahre. Und warum ist das, dieses Thema Bagatellsteuern abschaffen, so von der Bildfläche verschwunden? Die Antwort ist, denen war, die Schuldenbremse einzuhalten und auf diese 1 Milliarde Kaffeesteuer zum Beispiel, die fließt in den Bundeshaushalt, zu verzichten, halt wichtiger, als Bagatellsteuern abzuschaffen. Mein Take wäre aber, die FDP halt und Lindner wären beliebter gewesen, wenn sie das umgesetzt hätten, als die 1 Milliarde im Haushalt über die Kaffeesteuer irgendwie einzunehmen.
Tja, liebe FDP, wer jetzt gerade zuhört, euer Kaffee wäre günstiger und ihr wärt vielleicht noch im Bundestag.
Ja. Oder wenn ich eine andere Sache noch,
ja, also,
was ich gar nicht bei der FDP verstanden habe, ist zum Beispiel Kaffeesteuer, also ist für die Leute vielleicht noch so, ja gut, zahle ich halt ein bisschen passend auf die Tasse Kaffee und dann ist gut. Aber jeder kennt das. Jedes Jahr gibt es irgendwann diesen Moment, wo man überlegt, wie viel Werbungskosten halte ich eigentlich? Muss ich eine Steuererklärung machen, um ein bisschen was wiederzubekommen? Und das liegt an der sogenannten, oder hängt an der Arbeitnehmer, am Arbeitnehmerpauschbetrag. 1230 Euro kriegt jeder pauschal quasi von der Einkommensteuer abgezogen. Wenn man aber höhere Kosten hatte, weil man zum Beispiel viel gependelt ist oder irgendwelche Weiterbildungskurse gemacht hat oder Arbeitskleidung gekauft hat, da muss man die Belege sammeln das ganze Jahr und aufbewahren und einreichen oder zum Einreichen bereithalten, um dann im Schnitt kriegen die Leute 1000 Euro vom Finanzamt wieder. 20 Millionen Arbeitnehmer, die nur Lohneinkommen haben, müssten das nicht machen, wenn man diese Pauschale einfach verdoppelt oder verdreifacht. Also auf dann, sag ich mal, symbolisch 4.000 Euro setzt. Das heißt, die Leute hätten eine Steuerentlastung, weil diese 4.000 Euro nicht besteuert werden. Und 20 Millionen weniger Einkommensteuererklärungen müssten gemacht werden. Was wäre das für eine Erfolgsstory für einen liberalen Finanzminister wie Christian Lindner gewesen? Bürokratieabbau, Finanzämter entlassen und steuerlich entlasten.
Und dann sind wir wieder bei den Bullshit-Jobs, weil die müssten nicht wieder alle überprüft werden.
Die müssten nicht überprüft werden. Und Bullshit-Jobs, also die Arbeit fällt ja nicht nur beim Finanzamt an. Die Arbeit fällt ja auch bei dir und mir als Arbeitnehmer dann an, bei Steuerberatern an. Genau, ja.
Ich glaube, von Marco Buschmann habe ich das irgendwann mal gelesen, dass er es wollte, aber naja, ist nicht gekommen. Lass mal vielleicht irgendwie zum Ende von diesem Blog mal einen kleinen Ausblick nochmal irgendwie da separat machen. Gerade mit Blick auf eine alternde Gesellschaft, die Diskussion um die Bullshit-Jobs, die ja doch eher eine Nischendiskussion aktuell noch ist, vielleicht auch größer wird?
Die muss größer werden, weil wir ja in einen Arbeitskräftemangel hineinlaufen. Noch haben wir den nicht, weil es gibt 3,7 Millionen Arbeitslose, 1 Million offene Stellen, die sofort zu besetzen sind. Heißt, mehr Leute, die Arbeit suchen, als Jobs, die ausgeschrieben sind. Aber in Zukunft, wenn eben diese 7 Millionen Leute am Arbeitsmarkt fehlen, 18 Millionen in Rente, 11 kommen nach, dann gibt es halt eine Lücke. Und die wird also gezwungenermaßen dann dazu führen, dass man sich fragt, wo können wir eigentlich noch was anbieten, auch der Staat an Leistungen anbieten, wenn Personal fehlt. Und dann wird man notwendigerweise zu solchen Maßnahmen greifen. Ja.
Ich bin sehr gespannt. Wer jetzt denkt, wir gehen direkt ins nächste Thema, ist heute schief gewickelt, sag ich mal. Das Team hat sich nicht mehr was ausgedacht. Wir versuchen heute nicht mehr was. Und zwar, wer uns mit Video guckt, sieht jetzt gerade, dass ich hier sowas rüberschiebe. Buzzer. Für die, die es nicht mit Video gucken. Und zwar hat sich das Team gedacht, komm, wir versuchen jetzt einfach mal hier so Gamification, wie man es in Podcast macht.
Ja.
So ein bisschen was aufzubrechen hier und ein Quiz zu gestalten für uns. Ich habe absolut keine Ahnung, was jetzt kommt, aber ich hörte, wir kriegen was eingespielt. Cool. Und dann müssen wir gleich buzzern, unangenehmes Geräusch, buzzern, wenn wir es wissen und dann gucken wir, wer klügere Sachen sagt.
Schauen wir mal, ich bin gespannt.
Wie nennt man eine Steuer, die auf den Gewinn von Unternehmen erhoben wird?
Und
Unternehmenssteuer, zum Beispiel die Gewerbesteuer oder die Körperschaftssteuer?
Die Antwort lautet Körperschaftssteuer.
Gewerbesteuer hätte ich jetzt auch gewusst, aber naja.
Es gibt ja verschiedene Unternehmenssteuern. Tatsächlich ist ja auch die Einkommenssteuer für Personenunternehmen, wie meines,
wie deines,
was die ganzen YouTube-Videos macht, auch eine Unternehmenssteuer in dem Fall. Weil ich bin ja unternehmerisch tätig und werde dafür mit der Einkommenssteuer nach meinem persönlichen Einkommenssteuersatz besteuert.
Kann man eigentlich transparent sehen, wie viel du da so einnimmst, so mit Monetarisierung?
Bei YouTube?
Ja?
Nee.
Oder so generell so als Ein-Personen- Firma?
Nee. Ja? Kann man nicht. Ja, da bin ich, da ist also bei mir ist eigentlich ja uninteressant. Viel wichtiger und interessanter wäre es ja zum Beispiel bei so großen Firmen wie Aldi und Lidl, ja, wo man sich gefragt hat, haben die in der Krise eigentlich Krisengewinne gemacht und haben die fett aufgeschlagen, aber die müssen ihre Bilanzen und ihre G&V auch nicht veröffentlichen und deswegen weiß man es da auch nicht. Da bin ich ja total uninteressant dagegen.
Wenn Aldi es macht, machst du es auch.
Darauf will ich mich einlassen.
Nächste.
Wie heißt die Highspeed-Börse in Frankfurt, bei der Milliarden in Sekunden die Besitzer wechseln? Ganz ohne wildes Herumgebrülle, wie in alten Filmen. Fun Fact, hier wird digital gehandelt, nicht mit Zetteln gewunken.
No clue.
Ja, absolut keine Ahnung. Gibst du eine auf?
Die Antwort lautet Xetra.
Ja. Xetra? Nie gehört.
Jetzt kann ich sagen, ja klar, fällt mir ein, habe ich es gehört.
Hat er gewusst. Hat er gewusst.
Ist immer gratismütig danach. Ja. Ne?
Nächste.
Das größte Hochhaus der Welt ist 828 Meter hoch.
Burj Khalifa in Dubai.
In Dubai. Aber wie groß ist eigentlich Friedrich Merz?
Oh. 1,98.
Die Antwort lautet 1,98 Meter.
So nämlich.
Das ist stark.
Welcher deutsche Kanzler war für seine Vorliebe für Mentholzigaretten bekannt?
Helmut Schmidt, natürlich. Das wissen wir doch alle. Der Helmut.
Die Antwort lautet Helmut Schmidt.
Ja.
Der Dauerbrenner unter Investmentgurus. ETF. Nur wofür steht die Abkürzung?
Da zuckt er schon.
Exchange Traded Fund.
Die Antwort lautet Exchange Traded Fund.
Fun Fact dazu. Ein Insider von BlackRock hat neulich beim Spiegel ein bisschen über Friedrich Merz ausgepackt. Der war ja bei BlackRock, dass er da nur eine ein- oder zwei Tage Woche hat, quasi nur politisch Klinkenputzen war und wenn er Vorträge gehalten hat, man ihm Sachen erklären musste. Zum Beispiel, wie genau ein ETF funktioniert.
Oder wofür es steht.
Oder wofür
wusste ich jetzt nicht.
Jetzt mal back to the basics. Wie viele BundesministerInnen gibt es aktuell?
Scheiße, du bist erst.
17.
Ich hätte jetzt mit dem Bauministerium 18 gesagt, aber nee, ich glaube, letztes Mal war es 16, jetzt 17.
Die Antwort lautet 17.
Glück gehabt.
Bauministerium gab es ja natürlich schon.
Digital ist neu dazugekommen, ja, ja.
Ist dazu jetzt, genau. Und wir haben jetzt, das ist ja nur mit eingegliedert, das Raumfahrtsministerium. Das macht es ein bisschen Science-Fictioniger.
Ja, ja, Gott sei Dank haben wir das, ja.
Angela Merkel hat sich in ihrer Amtszeit zwar keinen Ruf als Partymaus gemacht, aber ein Kulturevent lässt sich unsere Ex-Kanzlerin nicht entgehen. Welches ist das?
Bayreuther Festspiele.
Die Antwort lautet Bayreuther Festspiele.
Stark.
Fun Fact, 2024 war sie nicht da.
Nein.
Das hat Leute richtig irritiert.
War aber auch ein Downer.
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, dann war es, hätten die auch einfach lassen können dann. Ja. Ich weiß nicht, was machen die da? Wagner hören oder sowas irgendwie. Da hört man Wagner noch? Hat nicht Wagner so einen Nazi-Ruf irgendwie? Weiß ich nicht. Habe ich richtig gefährliches Halbwissen gerade hier.
Ja.
Naja.
Und zum Abschluss. Es ist blau, klein und praktisch. Nein, die Rede ist nicht von einem Schlumpf, sondern vom 20-Euro-Schein. Nur, was ist da nochmal drauf?
Eine Brücke. Eine Brücke.
Die Antwort lautet Fenster und Brücken aus der Epoche der Gotik.
Sind nicht auf allen Brücken drauf? ohne Witz, ne? Es gibt eine, ich glaube, holländische Stadt, die all diese Brücken über einen Kanal in Mini-Größe nachgebaut haben, weil die sind fiktiv, die Dinger. Und die haben aber gesagt, nee, wir bauen die jetzt einfach, jetzt stehen die halt alle bei uns.
Ach,
richtig smart.
Ja, das
richtig
ist cool.
Smart.
Das ist,
das ist wiederum Reddit-Wissen. Yeah. Da gibt es nämlich jede Menge Bilder davon und sehr viel unnützes Wissen. Keine Frage mehr. Wir gehen weiter ins nächste Thema, wie man es hier kennt.
Bekomme ich im Alter überhaupt noch Rente? Diese Frage stellen sich immer mehr junge Menschen. Jugendstudien zeigen, die Angst vor Altersarmut ist groß. Junge Menschen zahlen in ein System ein, von dem viele glauben, dass es für sie selbst nicht mehr funktionieren wird. Das Vertrauen in die gesetzliche Rente bröckelt. Aber wie kann eine sinnvolle Rentenreform aussehen? Wie wird die Rente generationengerecht? Und wie viel muss man selber dafür tun, damit man im Alter nicht arm wird?
Die persönliche finanzielle Absicherung steht zum Beispiel in Jugendstudien seit einigen Jahren immer auf den vorderen Plätzen. Junge Menschen haben Angst vor Armut im Alter. Was man wirklich effektiv selber machen kann und was bei der Rente für eine Reform kommen muss, das will ich jetzt mit dir bequatschen. Ist die Angst junger Menschen vor Altersarmut deiner Meinung nach berechtigt?
Nee, völlig unberechtigt. Ist völlig unberechtigt. Wirkt jetzt wie ein Hot-Take, ist aber also eigentlich Econ 101. Denn wir haben ein Umlagesystem, was die Alten jetzt rausbekommen, zahlen die Jungen gerade ein. Dass die Jungen sich Angst machen, dass sie später nichts mehr rausbekommen. Erstens weiß man ja noch gar nicht, also wie groß werden dann die Geburtenjahrgänge, die dann irgendwann meine Umlagerente finanzieren, weiß ich ja noch gar nicht.
Aber die Alten sollen sich dann Sorgen machen, weil sie jetzt gerade dann das nicht kriegen, oder?
Ich meine, gerade die Alten haben gerade eine Sorge. Ja klar, wir haben eine einmalige Herausforderung dadurch, dass es eben diese Boomer-Generation gibt. Also, dass dann weniger Einzahler auf mehr Empfänger, Rentenempfänger kommen. Aber in Zukunft wird es ja diese, also auch wenn man sich das mal anguckt, wie die groß die Geburtenjahrgänge so sind, haben wir nicht so einen krassen Abfall, wie wir einen quasi Anstieg bei den Boomern hatten. Also das ist ein ziemlich einmaliges Problem. Wenn das vorbei ist, entlastet das auch total dieses Umlagesystem. Das Umlagesystem also an sich ist nicht kaputt und deswegen kann ich nur allen Jungen sagen, die auf das Umlagesystem heute gucken und sagen, oh Gott, da kommt ja viel aus dem Bundeshaushalt dazu und die Sozialabgaben steigen. Übrigens ist bisher in den letzten 20 Jahren dieser Beitrag vom Bund, der Bundeszuschuss an die Rente, im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung leicht gefallen und im Verhältnis zum Bundeshaushalt recht stabil, sind wir 2, noch was Prozent. Man tut so, weil das jetzt über 100 Milliarden ist, als wäre das so ein krasser Anstieg. Es wird in Zukunft ansteigen, wenn die Boomer wirklich in Rente gehen, aber bisher noch nicht. So wie die Rentenausgaben generell auch im Verhältnis zum Haushalt oder auch im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung recht stabil sind. Also noch gibt es gar kein Drama. Das kommt eher in Zukunft, wenn eben dann 30, 35 die Boomer in Rente gehen. Nur meine Rente zum Beispiel zahlen ja dann Leute, die unter Umständen jetzt noch gar nicht geboren sind oder gerade geboren werden. Und wer weiß, wie produktiv dann unsere Wirtschaft ist. Und darauf kommt es eigentlich an. Also Einzahler und Auszahler ist auch eine Quatschlogik. Denn es kommt ja nicht auf die Anzahl Köpfe an, sondern immer, was produzieren wir an Güter und Dienstleistungen und wie wird das verteilt? Und wenn wir jetzt krasse Produktivitätsschocks zum Beispiel durch AI und Roboter und sonst was haben, dann ist gar kein Problem, in Zukunft sogar bessere Renten und bessere Löhne zu haben.
Das heißt also A, es wird halt einfach jetzt einfach mal ein paar Jahrzehnte kacke und dann könnte das System wieder funktionieren, wenn es bis dahin nicht implodiert ist.
Ja.
Das kann man schon mal so zusammenfassen.
Es wird ein paar, Jahre, besser gesagt, irgendwie so 2, 3 Jahrzehnte, je nachdem wie lang die Boomer eben leben, hoffentlich lange, wird das eine Herausforderung für das Umlagesystem. Aber ich sag mal so, das Umlagesystem ist gerade auch unter Beschuss, weil die Löhne so kacke waren. Also die untere Hälfte der Bevölkerung hat in den letzten 20 Jahren kaum nennenswerte Lohnzuwächse gehabt, wenn man Inflation und so weiter mal rausrechnet. Und wer wenig verdient, der zahlt auch wenig in die Rentenkasse ein. Und wenn da wenig drin ist, muss halt mehr aus dem Bundeshaushalt zugeschossen werden. Also ist so ein bisschen auch der Bundeszuschuss, den es jetzt braucht, Folge daraus, dass vorher Arbeitgeber schlechtere Löhne gezahlt haben. Und das ist, ja, wie soll ich sagen, ein Eigentor, das man geschossen hat. Gedankenexperiment. Wir schaffen die gesetzliche Rente ab, diese Kasse, diese Rentenkasse. Mhm. Und jeder kriegt aber so, also im Verhältnis wie jetzt zu dem, was er verdient hat, kriegt er halt eine Rente. Aber wir bezahlen das komplett aus dem Bundeshaushalt. Wenn man das mal durchexerziert, also nicht in dieser Logik denkt, wir zahlen in einen Topf und aus dem Topf geht es wieder raus, sondern wir zahlen in den Bundeshaushalt. Und da wird es über Steuern, kommt es rein und fließt über Rentenausgaben wieder raus. Ich glaube, da würden wir uns gar nicht so einen Riesenschädel machen. Das ist natürlich keine Reform, die realistisch ist, weil also da sind ganz viele Interessen berührt und das würde niemals passieren. Aber das zeigt vielleicht so ein bisschen, dass dieses Denken Einzahler, Auszahler und da ist nur dieser eine Topf und oh Gott, was machen wir mit dem, so ein bisschen falsch ist. Ohnehin ist die Rente kein Geldproblem, sondern können wir in 15 Jahren mit weniger Erwerbstätigen genug Güter und Dienstleistungen produzieren, die die Rentner mit ihren Renten dann kaufen. Also ein Versorgungsproblem. Und wie schaffen wir es mehr zu produzieren?
Das klingt wie ein Pro-Seminar, ich sag's wie es ist.
Tut mir leid. Wie schaffen wir es mehr zu produzieren? Wir müssen produktiver werden, also Innovation. Wir müssen alle Arbeitskräfte nutzen, die wir haben. Vollbeschäftigung und natürlich Zuwanderung.
Dann lass uns doch mal kurz schauen, dass das Thema Rente ist hier im Podcast wirklich schon häufig Thema gewesen. Auch bei dir da oben, da warst du auch schon mal Gast, als es um die Aktienrente ging unter anderem.
Das stimmt.
Und es gibt sehr unterschiedliche Auffassungen darauf in der Politik, was jetzt getan werden muss. Also einige sagen, man braucht mehr Säulen, man braucht individuelle Einsätze am Kapitalmarkt. Dann gibt es andere, die sagen, nee, wir müssen einfach gucken, dass alle in einen Topf einzahlen, sei es Beamte, Selbstständige etc. Wir versuchen jetzt einfach mal hier einen Best-of-Both-Worlds-Kompromiss hinzukriegen. Wie würde man es mit diesen Ideen, die da draußen sind, baukastenmäßig hinkriegen, dass wir in den nächsten Jahren den Herausforderungen gerecht werden? Fangen wir mal an. Aktienrente. Ist das was, wo du sagen würdest, ergibt Sinn? So, ich meine, da gibt es verschiedene Modelle für. Irgendwie das, was Lindner wollte, war ja keine wirkliche Aktienrente. Das war ja quasi Schulden machen und am Kapitalmarkt anlegen. Das macht der Staat.
Ja.
Es gibt die richtige Aktienrente wie in Schweden, wo man 2,5% des Bruttolohns an der Börse investiert und dann auch selber davon profitiert. Sind das Modelle, die Sinn ergeben als zusätzliches Element zu einer umlagefinanzierten Rente?
Man kann das machen. Der Vorteil an Aktienrente, egal wie man sie macht, ob Schweden oder Lindner-Modell, ist ja, dass man sich quasi Erträge von Unternehmen aus dem Ausland sichert. Also dann, wenn man keine Ahnung, MSCI World kauft und da 70% halt US-Firmen drin und wenn man Aktien von denen hat, dann kriegt man halt deren Gewinne, die wir in Deutschland nicht über eine Steuer einnehmen könnten, sondern nur, indem wir uns an denen beteiligen. Das kann eine Lösung für Deutschland sein, ist aber keine Lösung für die Welt, weil die Welt ist ja nur die Welt. Da kann die Welt sich nicht vom Mars irgendwelche Gewinne von Unternehmen klauen. Ja. Also ja, das kann man machen. Ich wäre nicht dagegen, aber ich halte das nicht für die große Lösung. Die einfachste Lösung, ganz ehrlich, wäre, den Bundeszuschuss zu erhöhen. Und wenn das mit der Schuldenbremse nicht hinkommt, weil man zu viel Bundeszuschuss zahlen muss, die Einkommenssteuer zu erhöhen. Das wäre übrigens gerechter, als die Rentenbeiträge oder die Rentenabgaben zu erhöhen, denn die Sozialversicherungsabgaben belasten kleine und mittlere Einkommen viel mehr als die Einkommenssteuer. Die sind ja einfach pauschal, 18,6% pauschal bei der Rente. Und bei der Einkommenssteuer haben wir einen progressiven Steuertarif. Wer mehr verdient, zahlt höhere Steuersätze. Und insofern würden diejenigen, die viel verdienen, sich eben mehr an diesem Rentenproblem beteiligen. Am Ende ist Rente immer, wenn jetzt die Leute sagen, oh Gott, der will eine höhere Einkommenssteuer, das ist ja Umverteilung. Rente ist immer Umverteilung. Die Erwerbstätigen,
von eins zu anderen.
Ja klar, die Erwerbstätigen erwirtschaften das und diejenigen, die nicht mehr am Erwerbsleben teilnehmen, bekommen es und sollen damit Güter kaufen und konsumieren und ihren Lebensabend genießen. Und die Frage, wie wir das umverteilen, da gibt es 1000 Antworten drauf.
Das heißt, das nicht nur exklusive, aber sehr FDP-ige Konzept von der Aktienrente auf der einen Seite, heute viel FDP in der Sendung, schauen wir auf die andere Seite, die sagen, ja, aber was wäre denn, wenn jetzt hier Beamte und Selbstständige und so alle mit in die Rente einzahlen würden? Würde uns das was bringen?
Also dieser holzschnittartige Vorschlag, den unsere neue Arbeitsministerin da gemacht hat, Beamte mit einzahlen lassen, der war gar nicht durchdacht, weil in diesem Rentensystem gibt es ja dieses Prinzip, dass das, was man einzahlt, passen muss zu dem, was man rausbekommt. Wenn also Leute viel einzahlen, bekommen sie auch viel raus. Beamte haben ja nie eingezahlt, haben aber einen Anspruch. Also ist die Frage, wie würde man damit umgehen? Und wenn man denen jetzt sagt, ihr kriegt eben keine Pension mehr in Zukunft, also wer ab, weiß nicht, 2028 verbeamtet wird, kriegt keine Pension mehr, sondern gesetzliche Rente. Wäre ein ziemlicher Downer, ne? Also das
für die
Staatsdienst wäre dann deutlich unattraktiver, weil der Unterschied zwischen Rente und Pension, um das mal kurz zu zeigen, also Pension ist über den Daumen gepeilt 70% vom letzten Einkommen, Rente ist 48% vom Durchschnitt übers Leben. Für die Rente muss man einzahlen, für die Pension nicht. Ist also wahnsinniger Unterschied. Dazu kommt dann noch, dass es mehr Beihilfe gibt zur privaten Krankenversicherung für Pension und so. Also himmelweiter Unterschied. Würde man die Pensionen abschaffen, würde man das Beamtentum und damit den Staatsdienst, die treuen Staatsdiener, die ja auch sich zur Loyalität des Staates und des öffentlichen Gemeinwesens verpflichtet haben, den Job halt deutlich unattraktiver machen. Und das finde ich nicht, dass man es machen sollte.
Hat wirklich sich jetzt Gedanken gemacht, ob man nicht selber Beamter werden.
Ja, ich meine, das ist ein Argument. Pension ist ein Argument. Ich kann es niemandem verübeln. Auf jeden Fall, safe.
Das klingt auf jeden Fall sehr attraktiv an der Stelle. Aber wenn wir jetzt sagen wollen, okay, Rentenniveau für die meisten Menschen gar nicht mal so geil. Und es gibt Leute da draußen, die das jetzt hören, die sich denken, ja, ich wollte mich schon mal ewig mit privater Vorsorge beschäftigen, habe aber keinen Plan davon.
Ja.
Was würdest du als Mensch, der Ahnung von Geld hat, diesen Menschen raten?
Also Privatvorsorgen ist ja sowieso erstmal, wenn man irgendwie 6 Monatsgeld auf der Seite hat als Notgroschen auf dem Tagesgeldkonto oder so. Und danach ist immer die No-Brainer-Lösung, die man jedem Finanzguru nachlesen kann. Also wenn man sowieso schon eine gesetzliche Rente einzahlt und so, privat vorzusorgen, je nach eigenem, wie viel Risiko man eingehen will, einen Sparplan zu machen und monatlich einzuzahlen, breit gestreut in den Aktienmarkt, am einfachsten über die eben genannten ETFs, wenn man sich halt breit über verschiedene Kontinente, über verschiedene Branchen an Firmen beteiligt. Das macht schon Sinn, wenn der Staat das fördert. Es sollte ja so ein sogenanntes Lindner-Depot auch geben, wenn wir schon bei FDP und Lindner heute so viel sind. Das hat es leider nicht geschafft, weil die Ampel es nicht überlebt hat. Aber da war die Idee, dass man die Leute quasi, wenn sie privat so vorsorgen, also mit einem Sparplan in einen ETF einzahlen, dass der Staat da sich bis zu einer gewissen Höhe dran beteiligt und das fördert. Und das wäre vernünftig gewesen. Das kann man schon machen. Nur das sind alles, sage ich mal, am Ende ist es so die Kirsche auf der Sahne. Erstmal geht es um das das, die Basis ist immer die gesetzliche Rente für die meisten Leute. Mhm. Und da geht es darum, kann ich in meinem Leben einen halbwegs vernünftigen Lohn haben und verdiene ich den, dann habe ich auch einen vernünftigen Rentenanspruch. Und wenn dieses System, dieses Umlagesystem jetzt ein paar Jahre eben an seine Grenzen kommt, dann muss man da eben aus dem Bundeshaushalt oder über höhere Steuern oder so nachsteuern und das befüllen. Mhm. Eher als Renten zu kürzen, weil ich meine, das sind die Leute, die dieses Land, die Boomer, die jetzt dann in Rente gehen, die haben das damit aufgebaut, nicht mehr so ganz, aber schon auch noch. Und die haben mächtig geackert und denen jetzt die Rente zu kürzen, ist halt auch nicht gerecht.
Konnten sich aber die Häuschen ein bisschen günstiger leisten.
Das stimmt, ja.
Gibt es irgendeinen großen Scam bei privater Altersvorsorge, wo man so gar nicht drauf reinfallen darf, wo wir vielleicht hier irgendwie an dieser Stelle sagen, halt, stopp, warnen wir vor?
Ja, ich würde immer davor warnen, zu glauben, dass man schlauer ist als der ganze Finanzmarkt und an einem Zeitpunkt ganz viel seines Geldes in eine Aktie steckt. Ich würde davor warnen, das Gleiche zu machen mit so hochriskanten Sachen wie Bitcoin oder Ethereum oder solchen Sachen.
Krypto.
Genau, fallt nicht auf die Krypto-Bros rein. Ja, das Ding ist, wenn man jetzt auf den Bitcoin-Chart zum Beispiel guckt und da einstellt, 10 Jahre, 15 Jahre zurück, dann sieht man halt eine monströse Entwicklung. Da denkt man halt, boah, ich hätte ja schon reich sein können. Und nichts garantiert einem halt, dass das in Zukunft auch so sein wird. Und Bitcoin ist ein reines Nullsummenspiel. Es kann nur ausgezahlt werden an die Gewinner, was vorher eingezahlt wurde. Also all die Euros, die eingezahlt wurden, um Bitcoin zu kaufen, die werden umverteilt unter denjenigen, die Bitcoin halten. Das ist wie am Pokertisch.
Oder wie bei der Rente, ist ja auch Umverteilung, haben wir eben gelernt.
Rente ist auch Umverteilung, na klar, aber woher kommt das Einkommen für die Rente? Aus produktiver Arbeit. Menschen schaffen was, arbeiten was und verdienen dadurch Geld. Der Bitcoin erwirtschaftet nichts, der Bitcoin verteilt nur um. Ja. Und deswegen dieses Nullsummenspiel, das sollte man sich nicht einlassen. Und davor würde ich warnen, ja. Also.
Du hast jetzt gerade eben schon von ETFs gesprochen. Müssen Linke manchmal so ein bisschen die Angst vor der Börse ablegen? Ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass wenn man mit Linken darüber redet, dass da immer sehr viele Ressentiments sind irgendwie.
Ja, also ich würde es mal vor allem auf diese Kritik an der Aktienrente beziehen, dass wann immer der Staat sagt, dass er Geld eben am Kapitalmarkt anlegt, dass er gleich die Angst ist vor total Crash und total Verlust und dann ist das Geld weg. Das ist halt Quatsch. Wenn man sich anguckt, wie die Börsen der Welt über lange Zeiträume gelaufen sind, dann ging es halt, wenn man halt sein Geld nicht schnell wieder brauchte, ging es immer nach oben. Ich glaube, die Durchschnittsrendite ist irgendwie so 7 oder 8% vom MSCI World, wenn man länger als 10 Jahre investiert war. Und da sind Crashs, die zwischendurch passiert sind, wie Finanzkrise oder Corona oder Donald Trump verkündet, dass es plötzlich Zölle gibt, halt mit eingerechnet. Ne? Also dann ging es immer mal runter, aber danach auch wieder hoch. Wenn man so Sparpläne hat, kauft man dann ja auch günstig wieder nach. So, das ist halt eine Quatschkritik. Und außerdem, wenn die Börsen weltweit so krass einbrechen, dass das ein Totalverlust ist, dann hat man auch mit dem Umlagesystem ein Problem, weil dann muss ja auch die Wirtschaft komplett eingebrochen sein, weil beides hängt ja zusammen. Wenn die Wirtschaft einbricht und Leute arbeitslos sind, dann wird weniger in die Rentenkasse eingezahlt und dann hat man auch in dem System ein Problem. Deswegen ist diese Kritik immer so ein bisschen Quatsch. Ob diese Leute sich privat wirklich auch für Aktien und so nicht interessieren, weiß ich immer gar nicht. Also ich glaube, es ist mehr so diese Systemkritik, der Staat sollte jetzt nicht mit Rentengeldern an den Aktienmarkt gehen.
Also so ein bisschen auch Kapitalismuskritik?
Ja, auf jeden Fall auch, klar. Und weil es nervt, dass so getan wird, als wäre die Lösung für die Rente, welche Aktien der Staat kauft, und nicht als wäre die Lösung für die Rente und für ein gerechtes System, dass vernünftige Löhne gezahlt werden. Also wir sollten, wenn es um die Rente geht, sollten wir erstmal, wenn wir eine Stunde zur Verfügung haben, 55 Minuten über den Arbeitsmarkt und die Löhne und die Wirtschaft reden und die letzten 5 Minuten können wir über Aktien und sonst was reden. Das wäre so die Prioritäten.
Das machen wir heute hier aber anders. So.
Das machen wir heute anders und deswegen regen sich darüber Linke auf.
Die neue Bundesregierung plant eine sogenannte Frühstartrente und will für Kinder vom 6. bis zum 18. Lebensjahr jeden Monat 10 Euro am Kapitalmarkt anlegen. Was hältst du davon?
Die Idee hat Friedrich Merz, glaube ich, vom Deutsche Bankchef, der sagt das seit Jahren. Komisch, dass der Deutsche Bankchef das sagt, weil er natürlich sich freut, wenn seine Kunden so ein Konto da haben. Nee, Spaß beiseite. Also das ist eine kann man machen. Ja, junge Leute, habe ich das Gefühl, interessieren sich eben mehr für Aktien und den Finanzmarkt als ältere Leute, sind da viel aufgeschlossener. Und ich glaube, es ist ja nicht jetzt so ein krasses Bildungsproblem, gerade mit diesen Neo-Brokern, Scalable, Trade Republic und wie sie alle heißen, wo man quasi eine App runterlädt und investieren kann, haben sich eh viel mehr Menschen damit beschäftigt, weil die Hürde so viel geringer geworden ist. Nicht immer zum Positiven, also gibt es auch viele, die leichtsinnig dann denken, ach komm, kaufe ich mir mal die und die Aktie und dann glauben, die sind schlauer als der Finanzmarkt. Aber, und klar fördert das die Bildung, wenn man sagt, auch junge Leute müssen sich schon damit beschäftigen, aber ist das die Lösung für unsere Rente, für dieses krasse Demografie, für dieses Boomer-Problem? Safe nicht.
Aber es klingt nach so einem kleinen netten Startpaket, so was man ins Leben kriegt.
Ja, im Grunde ist das sowas wie ein Grunderbe. Weil, also es wird ja ab dem 6. Lebensjahr und dann bis zum 18. Ja. Und dann kann man das entweder halten oder halt nutzen. So, und das ist so, als würde ich den Leuten zum 18. Lebensjahr, ich weiß nicht, was dann der Barwert davon ist, 5.000 Euro oder so schenken fürs Studium oder sonst was. Aber für ein Grunderbe wäre Friedrich Merz sicherlich nicht, lustigerweise.
Ja, aber vielleicht, wenn man es so verkauft, finde das vielleicht dann doch gar nicht mal so schlecht. Findest du, dass es ein Schulfach Finanzen geben sollte?
Meine Angst wäre, dass, also wenn immer über Finanzen gesprochen wird und über Finanzpolitik, gibt es da sehr, sehr viele Mythen, die weit verbreitet sind, dass dann, keine Ahnung, die Deutsche Bank und das Handelsblatt die Unterrichtsmaterialien stellen und dann die Mythen da schon eingehämmert werden. Was ich gut fände, wäre sowas wie makroökonomisches Denken. Denn das ist was ganz anderes.
Was ist das?
Ja, man muss darüber nachdenken, wie funktioniert die Wirtschaft als Ganzes und nicht als Einzelnes. Ich mache ein plakatives Beispiel. Wenn ich im Stadion aufstehe, verbessere ich meine Sicht, kann ich besser aufs Spielfeld gucken. Betriebswirtschaftlich, für mich als Einzelperson macht das total Sinn. Jetzt kann man hingehen und sagen, und das würden Friedrich Merz und Christian Lindner halt aus ihrer Logik so machen, wenn das für einen gut ist, dann muss das für alle gut sein. Und würden empfehlen, dass alle aufstehen. Nur wenn alle im Stadion aufstehen, merkt man selbst, keiner hat seine Sicht verbessert, es wird nur für alle ungemütlicher. Das Ganze funktioniert also anders als die Einzelteile. Auf die Wirtschaft übertragen, Sparen wird immer als so was Gutes gesehen. Wenn der Staat sparsam ist, das ist was Gutes. Sparen für den Einzelnen ist gut, aber Sparen bedeutet ja, ich gebe weniger aus. Wenn ich weniger ausgebe, nimmt wer anders weniger ein. Wenn wir alle 100% unseres Einkommens sparen würden, gäbe es im nächsten Jahr überhaupt keine Wirtschaftsleistung mehr, weil ja keiner mehr was ausgibt. Und da sieht man, was für einen gut ist, muss nicht für alle gut sein. Und dieses logische Denken, makroökonomisch zu denken, wäre, glaube ich, wichtiger als, keine Ahnung, mit 17 oder 15 schon zu erfahren, was ein ETF ist. Was heißt Friedrich Merz? Ja, ich wusste ja scheinbar mit 60 noch nicht mal.
Im Stadion stehen finde ich voll geil. Bei Union einfach Steher gegen gerade und dann gib ihm. So, also ich finde, im Stadion sitzt es so oder so irgendwie ein bisschen überbewertet.
Ja, das stimmt. Da schließe ich mich an. Ich stehe auch regelmäßig in Gladbach in der Nordkurve, von daher alles gut. Ja.
Ich würde sagen, greif mal die Box hinter dir aus dem Regal, weil das gibt es natürlich auch bei Absolute Mehrheit immer. Die Maßnahmenbox, da sind Maßnahmen drin, die Community eingesendet hat und wir wissen nicht, was da drin ist. Und du ziehst jetzt mal was raus und liest vor, was auf dem Zettel steht und sagst, ob das eine Maßnahme ist, die du sinnvoll findest. Ich kann nicht garantieren, dass es finanzpolitische Maßnahmen sind, aber schauen wir mal.
Einführung unabhängiger Polizeikontrollen. Also Einführung unabhängiger Polizeikontrollen, Errichtung einer unabhängigen Kontrollbehörde, die Polizeihandlungen überwacht und bei Beschwerden interveniert. Diese Behörde kann Ermittlungen einleiten, Daten analysieren und Empfehlungen abgeben. Vorbilder sind Modelle aus Dänemark, dem Vereinigten Königreich und Portugal, die erfolgreich zur Verbesserung der Polizeiarbeit und Stärkung des Vertrauens beitragen. Kann ich kurz machen, finde ich gut.
Ja?
Ja.
Warum?
Weil wir sehr viele Skandale hatten bei der Polizei mit rechten Netzwerken und Scheiße, die in irgendwelchen Chat-Protokollen, irgendwelchen Chats geschrieben wurde und gemacht wurde. Und deswegen ist es absolut richtig und überfällig, da mehr zu kontrollieren. Und all jene, die sich dann sorgen dafür, dass das irgendwie so ein generelles Misstrauen gegenüber der Polizei wäre, den kann man nur sagen, wenn alles gut ist, dann muss man ja nichts befürchten. Und die Polizei ist so eine wichtige Institution für unsere Gesellschaft, dass wir gerade da darauf achten sollten, dass da vernünftig gearbeitet wird. Und schwarze Schafe in der Polizei beschädigen ja den Ruf der gesamten Institution.
Und die Aussage, wenn man nichts zu verbergen hat, hat man nichts zu befürchten, das kann man ja wieder umdrehen, ne? Wir haben uns ja auch mal in anderen Kontexten gesucht. Ich ziehe auch mal einen. Mal gucken, was hier so drauf steht. Einrichtung einer gemeinsamen europäischen Armee. Eine europäische Armee soll die Verteidigungsfähigkeit der EU stärken und die militärische Zusammenarbeit fördern. Unter einer einheitlichen Kommandostruktur soll die Armee im Krisenfall schnell und koordiniert reagieren, um die Sicherheit in Europa zu gewährleisten und die Abhängigkeit von externen Militärmächten zu reduzieren. Was sagst du dazu?
Ja, ist auf jeden Fall ökonomisch effizienter, als wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht. Das ist gut. Ist das politisch umsetzbar? Ich glaube nicht, weil eine Armee zu haben, ist so ein krasses Stück an nationaler Souveränität. Das aufzugeben und es mit einem Viktor Orban oder so zu teilen, das ist, glaube ich, ein sehr langer Schritt.
Es gibt ja, der erste Schritt, der jetzt gegangen werden soll, ist ja quasi ein Kommissar. Genau, ein Kommissar einzurichten in der EU. Und dann muss man ja sagen, und das ist ja auch ganz spannend, auch in der NATO gibt es ja Zuständigkeiten. Wenn man überlegt, irgendwie in einem Ernstfall muss ja nicht jeder alles können, sondern irgendwie in Deutschland beispielsweise wären wir die Drehscheibe, wo alles durch muss. Was nicht so gut ist mit unseren Brücken und Straßen aktuell. Da ist we had one job. Aber das ist eigentlich ganz spannend, wenn man dann quasi Angebot und Nachfrage bei der Armee verortet. Kleiner Ausblick am Ende. Du hast gerade schon gesagt, den Namen. Wird Lars Klingbeil am Ende der Legislatur einen guten Job gemacht haben?
Einen besseren als die Finanzminister zuvor, weil er endlich mal Geld hat. Sondervermögen, Öffnung der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben. Da kann man gar nicht so sparen wie ein Wolfgang Schäuble, Olaf Scholz, Christian Lindner. Und das wird uns vorangebracht haben. Also ja.
Glaubst du, dass wir in 4 Jahren diese 500 Milliarden Euro wirklich merken im Alltag?
Nee. Leider nicht. Also die Wirtschaft wird ein bisschen davon profitieren, also Bauaufträge, die Bauunternehmen werden das merken, aber es werden ja auch nur 150 Millionen davon eingesetzt werden und unsere Infrastruktur ist so marode, wenn man den Investitionsstau von konservativ geschätzt.
Milliarden meintest du.
Ne? Milliarden meinte ich, genau. Also 150 von den 500 Milliarden sollen eingesetzt werden. Der Investitionsstau ist aber 600 Milliarden, sehr konservativ geschätzt. Mhm. Und das ist nur eine Schätzung, die sagt, um die quasi Rückstände aus der Vergangenheit wieder aufzuholen. Das ist nicht 600 Milliarden und danach ist Deutschland irgendwie, also das geilste, die geilste Infrastruktur der Welt. Ne? Mhm. Und wir sind komplett in irgendeinem Science-Fiction-Modus. Und deswegen glaube ich, nee, es wird viele Baustellen geben, aber wenn dann eine Straße mal wieder funktioniert, dann denken die Leute, ja, so soll es sein und nicht, geil, was habt ihr da Geiles gemacht, dass die Straße funktioniert und die Brücke trägt. So. Und ob eine Brücke saniert wird, ja oder nein, merkt man ja auch nicht. Man geht davon aus, dass das funktioniert.
Wenn das Ding nicht einstürzt, ist halt schon, sollte eigentlich der Normalzustand sein.
Eben. Und ist eher genervt sonst, wenn das 7 Jahre einspurig ist, weil die Gelder für die Sanierung halt nur peu à peu fließen. So, diese Dinge nerven halt. Aber eine Sache noch, warum wir es wenig merken werden. 60% aller Bauinvestitionen tätigen die Kommunen. Die Kommunen kriegen aber nur 20% aus dem Sondervermögen. Also viel zu wenig im Verhältnis dazu, wie viel Investitionen die tätigen. Und das ist noch ein Konstruktionsfehler bei diesem Sondervermögen.
Was wäre ein guter Rat, den du gerne Lars Klingbeil für seinen Job geben möchtest?
Sparen schadet der Wirtschaft. Nämlich jetzt schon, also klar hat er dieses Sondervermögen und kann mehr Geld für Verteidigung ausgeben. Ansonsten war seine erste Schlagzeile als Finanzminister, dass er einen Sparappell an alle anderen Ministerien ausgegeben hat.
Kennen wir doch irgendwie schon noch.
Genau, ja, genau, genau. Und da würde ich sagen, weniger davon und mehr darauf konzentrieren, dass das Geld möglichst schnell abfließt und die Wirtschaft läuft. Also ich finde, ein erfolgreicher Finanzminister sollte sich daran messen, wie sehr er die Wirtschaft angekurbelt hat und nicht, wie penibel er irgendwie die Schuldenbremse eingehalten hat.
Was glaubst du, wird finanzpolitisch der größte Wurf sein, den die Koalition vollbringen wird?
Die Steuersenkung beim Strom, wenn ich mal sozusagen die Deckelung der Netzentgelte mit da reinrechne, also Strom günstiger zu machen. Das ist, glaube ich, das, was sie jetzt sofort machen und was das Wichtigste wird. Denn wenn wir die Wirtschaft klimaneutral machen wollen, dann muss halt viel über Strom laufen, statt über Gas und über Öl. Wenn man Strom günstiger macht, rechnen sich Wärmepumpen eher im Verhältnis und im Vergleich zu einer Gasheizung. Und deswegen ist das, glaube ich, das Wichtigste. Ich hätte mir noch andere Sachen gewünscht, zum Beispiel Brot und Butter, also Grundnahrungsmittel von der Mehrwertsteuer zu befreien. Aber das kommt nicht.
Und das steht auch nicht im Koalitionsvertrag.
Steht da nicht drin. Die Einkommenssteuerreform, die da drin steht, an die glaube ich auch noch nicht. Also von daher bleibe ich mal bei dem Thema Strom günstiger machen.
Wir bleiben gespannt. Du kennst das Spiel vielleicht schon aus anderen Folgen, wenn du schon mal hier in dem Podcast gehört hast. Wir gehen am Ende immer mit einem Song raus. Welcher Song beschreibt für dich die aktuelle politische Situation im Land am besten?
Tau mich auf von Zartmann, weil also wir haben 4 Jahre Stillstand und müssen mal langsam aufgetaut werden.
Geil, damit gehen wir raus. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst.
Danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperbole im Auftrag von Funk.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Geh mal die Fernbedienung.
Guck nicht so viel Fernsehen, sonst kriegst du viereckige Augen.
Werbung ist endlich vorbei. Es geht weiter.
Okay, wenn euch diese Sätze bekannt vorkommen und ihr euch besser an eure Lieblingsserien-Intros erinnert als an die Namen eurer Eltern oder Grundschulfreunde, dann ist dieser Podcast was für euch. Hey, ich bin's, Cuddy, a.k.a. Cult Mirror, und ich liebe es, Dinge bis ins kleinste Detail zu analysieren. Und in diesem Podcast setzen wir uns zusammen aufs Sofa und ziehen uns nochmal die Serien unserer Kindheit rein. Wir reden über das, was wir alle gesehen haben, aber dabei nicht gesehen haben. Es geht um Dreharbeiten behind the scenes, um kleine Details im Hintergrund, verrückte Fantheorien und manchmal auch um Skandale.
Das war so schlimm, dass die Folge nicht nur in England, sondern international verboten wurde.
Also schnappt euch eine Schüssel Cornflakes und schaltet hier euren neuen Lieblingskanal ein, Telecuddy.